Herzlich willkommen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn und der auch jetzt hier und heute für uns da ist. Der Friede Gottes sei mit euch. Amen. Ja, eine herzliche Begrüßung zum vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Unglaublich, aber wahr. Volkstrauertag haben wir heute und ich möchte Sie und euch herzlich grüßen mit dem Spruch für diesen Sonntag und die kommende Woche aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ja, Volkstrauertag. Grund zum Trauern gibt es genug. Menschen sind von uns gegangen, liebe, vertraute Menschen. Mord und Totschlag, Krieg und Terror, Flucht und Ungerechtigkeit nehmen kein Ende in dieser Welt. Ja, und wir erinnern uns auch an diesen Tag, an das Leid, ja, das unsägliche Leid und die Ungerechtigkeit, die von unserem Volk ausgegangen ist aus der Vergangenheit. Und manches wirkt bis heute nach. Wir erinnern uns aber nicht nur. Wir suchen Gottes Nähe. Wir suchen Gottes Trost. Wir suchen Veränderung. Wir suchen Versöhnung und heilende Gerechtigkeit. Das soll uns in diesem Gottesdienst beschäftigen. Wir hören jetzt auf das Evangelium. Und zwar aus Matthäus 25, und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen.
Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten:
Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken:
Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht.
Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen:
Wahrlich, ich sage euch, Was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.
Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
Glauben Sie, fragte man mich, an ein Leben nach dem Tode? Und ich antwortete, ja. Aber dann wusste ich keine Antwort zu geben, wie es aussehen sollte, wie ich selber aussehen sollte. Liebe Gemeinde, wie wird es dort aussehen? Dort, wo niemand von uns, die wir hier in den Reihen sitzen, bisher gewesen ist. Wie sieht es aus, dort, wo unsere Verstorbenen bereits sind? Und wie sehen Sie dort aus? Wie werden wir dort aussehen? Die Hoffnung ist da, die Hoffnung an ein Leben nach dem Tode, dass mit ihm nicht alles vorbei ist. Aber oft fehlen uns die Worte, gerade angesichts des Todes. Die Worte, unsere Hoffnungen zu beschreiben, uns und anderen Trost zuzusprechen. Die alten Bilder von dem Thronsaal und der Hölle sind für viele von uns brüchig geworden. Viele von uns tragen sie nicht mehr hoffnungsvoll. Aber haben wir Bilder? Haben wir Bilder, die uns voll Hoffnung auf den Tod schauen lassen? Welche Bilder steigen in uns auf, wenn wir Menschen verabschieden? Wenn wir an unsere eigene Sterblichkeit denken? Also nochmal, wie stellen wir es uns vor, wie es dort aussehen wird? Wie werden wir dort aussehen? Wenn mein Bruder und ich uns als Kinder nach fremden Welten sehnten, haben wir uns verkleidet. Wir kramten in Kleiderschränken und in Kommoden und sammelten zusammen, was wir für dieses ersehnte Leben brauchten. Mit einem Hut, einer Weste und einer Spielzeugpistole waren wir Cowboys und ritten inmitten der elterlichen Wohnung durch die weite Prärie Nordamerikas. Ein anderes Mal holten wir eine graue Hose und einen grauen Pullover hervor, malten uns Schnurrbärte ins Gesicht, bastelten uns ein Schwert und waren durch die Zeit ins Mittelalter gereist, Ritter. Ganz intuitiv haben wir als Kinder gespürt, dass Kleidung mehr als Stoff ist. Die Kleidung ist Stoff gewordener Lebensentwurf. In der Kleidung drückt sich die Hoffnung aus und die Sehnsucht nach der Welt, nach einer anderen Welt, der Wunsch, Orte und Zeiten zu überschreiten. So betrachtet, nimmt es nicht Wunder, dass Paulus, dieser frühe Christ, seine Hoffnungen auf ein Leben nach dem Tode in Sprachbilder der Kleidung gießt. Fast intim lässt er seine Gemeinden an seinen Bildern der Hoffnung teilhaben. Oftmals bemäntelt er diese Intimität mit einem Wir. Wir wissen, wir glauben, aber eigentlich meint er ich. Ich weiß, ich glaube. Im zweiten Brief an die Korinther, im 5. Kapitel, schreibt er: Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser irdischen Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leben wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leben, es sei gut oder böse. Liebe Gemeinde, Paulus nutzt das Haus als Sprachbild für den Körper. Er gibt sich keinen Illusionen hin. Unser Körper, das irdische Haus, ist verletzlich. Eigentlich eher ein Zelt als ein Haus. Diese Behausung wird mit den Jahren immer baufälliger und wird mit dem Tode abgebrochen. Es gibt kein einfaches Weiter-so, keine bruchlose Kontinuität. Aber es bleibt für Paulus da keine Ruinenlandschaft und schon gar kein Nichts, sondern er hofft und vertraut darauf, dass nach dem Tode unser Leben in einer anderen Form weitergeht. Davon kann man nur in Bildern sprechen. Er spricht davon, dass er nach dem Tod mit einem neuen Haus gleichsam überkleidet wird. Dass wir über das, was übrig geblieben ist nach dem Abbruch, das Wesentliche, was uns ausmacht, dass wir darüber ein neues Haus angezogen bekommen. Mit einem Haus überkleidet werden, das nicht von Händen gemacht ist. Ein Haus, das keine Alterserscheinungen kennt, keine Schäden aufweisen kann, keine Rohrbrüche und keine löchrigen Dächer. Ein Haus, das ewig ist, dem Lauf der Zeiten entnommen. Ein himmlisches Haus, ein Haus als himmlisches Gewand. Wir fühlen uns nirgends so ausgeliefert wie im Tode, so schutzlos, so ganz Mensch, so nackt, so obdachlos. Paulus drückt mit dem Bild des Hauses seine Hoffnung aus, dass wir in diesem Moment des Todes aber nicht schutzlos sein werden, nicht nackt sein werden. Er benutzt wohl ganz bewusst nicht einmal das Bild des Umkleidens. Denn wenn wir uns umkleiden, sind wir ja einen Moment nackt, ganz schutzlos. Er spricht von seiner Hoffnung, dass er überkleidet werde. Überkleidet mit einem himmlischen Haus. Ein himmlisches Haus, das im Kontrast steht zum irdischen Zelt. Nun mag für uns das Bild des Hauses etwas starr wirken. Die Dichterin Marie-Louise Kaschnitz, die wir eingangs schon gehört haben, greift das Bild der Kleidung auf und findet für sich eine andere Vorstellung. Nur Liebe, Freigewordene, niemals aufgezehrte, mich überflutend, kein Schutzmantel, starr aus Gold, mit Edelsteinen besetzt. Ein spinnwebenleichtes Gewand, ein Hauch mir um die Schultern, Liebkosung, schöne Bewegung, wie einst von tyrrhenischen Wellen. Ein den Körper umschmeichelndes, ja liebkosendes, spinnwebenleichtes Gewand. Welch schöne Vorstellung. Ihr Lieben, solange wir hier auf Erden wohnen und wandeln, bleibt dieses himmlische Gewand für uns der Zukunft vorbehalten. Noch tragen wir kratzige Wollpullover, noch zeugen Löcher in den Hosen von manchem Sturz. Manches Kleidungsstück ist uns zu klein, schnürt uns geradezu ein, macht unser Leben eng. Paulus konnte darüber nur stöhnen und seufzen. Und mir geht es durchaus auch so, dass ich immer wieder über meine eigene Vergänglichkeit seufzen muss. Aber das Seufzen ist recht betrachtet ja nicht nur Ausdruck der Niedergeschlagenheit, sondern im Seufzen leuchtet ja schon Sehnsucht auf. Ach, wär ich doch schon dort. Und die Sehnsucht wiederum lässt hoffen. Mit jedem Seufzer greift Paulus so schon auf jenes himmlische Leben aus. Jeder Seufzer über unsere Vergänglichkeit wird für Paulus zu einem Sehnsuchtsruf im Alltag nach jenem himmlischen Kleid, das nicht mehr kratzen wird, sondern mich leicht und liebkosend überkleiden wird. Und diese Aussicht lässt ihn auch im kratzenden Pullover voller Hoffnung und Zuversicht leben. Und Paul Gerhard, dem großen Liederdichter des Luthertums, scheint jenes himmlische Gewand bereits beim allabendlichen Umkleiden auf. In seinem Abendlied »Nun ruhen alle Wälder« heißt es, »Der Leib eilt nun zur Ruhe, legt ab das Kleid und Schuhe, das Bild der Sterblichkeit. Die zieh ich aus dagegen, wird Christus mir anlegen, den Rock der Ehr und Herrlichkeit.« Haus, Rock oder Spinnweben leichtes Gewand. Bilder der Hoffnung für ein Leben nach dem Tod und zugleich Kraftquelle für dieses diesseitige Leben. Liebe Gemeinde, was antwortet ihr, wenn ihr gefragt werdet, glaubst du an ein Leben nach dem Tode? Mit welchen Bildern sprecht ihr von eurer Hoffnung? Amen.